Herzlich willkommen zur Rezension des Brettspiels Rebirth. Das erste Kennerspiel des Jahres 2011, Seven Wonders von Antoine Bauzat, hat es ja als zeitloser Klassiker schon in meine Schatzkiste geschafft. Das letzte Kennerspiel von 2025 habe ich mit Endeavor die Tiefsee ausführlich besprochen. Und kürzlich hat das ebenfalls bei Frosted Games erschienene Rebirth diese Auszeichnung der Jury erhalten. Also waren wir natürlich neugierig auf diesen Aufbruch in eine neue Zeit. Es ist schon erstaunlich, wie vielfältig und erfolgreich Rainer Knizia seit über 3 Jahrzehnten unterwegs ist und wie oft dieser fleißige Autor aus Schwaben den motivierenden Nerv des kompetitiven Spiels trifft. In meinen Regalen befindet sich zwar nur ein Bruchteil seiner über 800 Spiele und ich würde tatsächlich keines davon in meiner Top 20 der zeitlosen Favoriten sehen. Aber nichtsdestotrotz haben sie alle eine spielmechanische Qualität, die in der Regel zwischen lockerer und moderater Legetaktik rangiert, die man ebenso schnell verinnerlichen wie aufbauen kann. Und die meisten davon spielen wir bis heute gerne. Dazu gehören zum Beispiel Auf Heller und Pfennig, Carcassonne, Die Burg, Durch die Wüste, Fitz, Mut zur Lücke, Keltis, Quinn oder auch My Island. Letzteres hat uns als Legacy-Spiel sehr gut gefallen. Man entwickelt eine Insel über mehrere Kapitel samt sich verändernder Teile, permanenter Sticker sowie stets neuem Material und Regeln. Dieser Nachfolger von My City ist 2023 bei Cosmos erschienen und bekam in unserer Familie so viel Lob wie kein anderes Knizia-Spiel der letzten Jahre, zumal Puzzle-Flair und Aufbautaktik toll harmonieren. Das lag vielleicht auch daran, dass man gegeneinander spielt, aber zusammen eine Geschichte erlebt, die sowohl von der Story des Spiels als auch dem Grübeln, Hadern sowie der Freude beim Aufbau der Insel getragen wird. Hinzu kam die geteilte Überraschung angesichts der neuen Funktion. Ich wollte es immer mal vorstellen, aber habe es bisher leider nicht geschafft, aber jetzt zumindest mal lobend erwähnt. So dynamisch wie My Island ist Rebirth zwar nicht. Doch auch hier dominieren Hexfelder einen hübsch illustrierten Spielplan. Der zeigt auf der einen Seite eine Karte von Schottland für den Einstieg und auf der anderen Seite eine von Irland. Auf der Box sieht man eine prächtige Burg, die samt Glasdächern über einer saftig grünen Landschaft thront, während ein Zeppelin vorbeischwebt. Rein farblich und von der Wirkung her erinnert das übrigens stark an das Motiv von My Island. Das Szenario ist mit der Symbiose aus Burg und Windrädern natürlich ein Blickfänger und wirkt als optimistischer Solarpunk durchaus sympathisch. Die Zeichnungen und Symbole sind klar, das Artdesign ist freundlich frisch und immerhin werden auch kleinere lokale Festungen sowie Kathedralen über Edinburgh und Dublin hinaus auf den beiden Karten benannt, sodass Kenner der beiden Länder oder zumindest von Whisky-Destillerien einige bekannte Orte erkennen werden. Jeder der bis zu 4 Spieler übernimmt hier einen Clan in seiner Farbe. Es geht offensichtlich nicht ins Mittelalter, sondern in eine futuristische Zukunft der beiden britannischen Regionen. Dort geht es laut Story nach einer Katastrophe um den Wiederaufbau im sogenannten Einklang mit der Natur, wobei man allerdings eher Land besetzt, als tatsächlich etwas zu konstruieren oder gar gemeinsam an einer Utopie mitzuwirken. Das ist also lediglich eine hübsche Oberfläche ohne verstärkende Symbiose zwischen Spielmechanik und Thema, wie etwa in Endeavor die Tiefsee aus dem letzten Jahr. Sprich, statt um Schottland und Irland hätte es auch um den Mars und den Mond gehen können. Das geht natürlich vielen Brettspielen so, dass auf eine funktionierende Mechanik aus rein ästhetischen und/oder verkaufstechnischen Gründen eine schicke Kulisse gestülpt wird. Immerhin könnte man aus historischer Sicht sagen, dass beide Regionen auf eine recht streitbare Vergangenheit zurückblicken, die bis in ihre keltischen Anfänge zurückreicht. Kämpfe zwischen den Clans gibt es zwar in dieser Zukunft nicht, aber letztlich wird um jedes Stückchen Land gestritten und es geht wie so oft in Knizia-Spielen um kompetitive Legetaktik bis zu einem Sieger nach Punkten. Und die sorgt weniger für nachhaltige Harmonie am Tisch als vielmehr gnadenloses Stibitzen der besten Orte. Solange die Karte in den ersten Runden schön frei ist, finden alle noch ideale Plätze für ihre Nahrungs- und Energieanlagen sowie die Siedlungen. Jeder Spieler besitzt dieselbe Anzahl an Plättchen dieser 3 Arten, die beim Auslegen meist sofort spezielle Effekte und/oder Punktgewinn auslösen. Wer zum Beispiel in Schottland eine Siedlung an der Küste bei Inverness auslegt, darf links von seinem Plättchen eine Kathedrale und rechts davon eine Burg seiner Farbe platzieren, die als Plastikminiaturen beiliegen. Außerdem darf er für erstere sofort eine verdeckte Missionskarte ziehen, die am Ende ebenso Siegpunkte bringen kann wie die eben errichtete Burg. Von dieser Art Doppeleffekt gibt es zunächst so einige Felder. Trotz der angenehmen Qual der Wahl entsteht sofort ein flotter Spielrhythmus, sodass die abwechselnd gelegten Plättchen nur so über die Karte jagen und Schottland immer dichter besetzt wird. Aber während mit jeder Runde die Zahl der Felder sinkt, steigen die Punktmöglichkeiten und damit die Spannung, ob man abschließen kann. Man braucht auch etwas Glück, denn man zieht, bis auf wenige Ausnahmen, jeweils verdeckt, sodass man nicht weiß, ob man im nächsten Zug ebenfalls eine Siedlung oder Nahrungs- bzw. Energieanlage auslegen darf. Und während eine Siedlung in mittlerer oder großer Art erst später Punkte einbringt, wenn sie vollständig besetzt ist, darf man beim Auslegen von Nahrung und Energie sofort Punkte auf der Leiste werten. Außerdem gibt es für jede weitere benachbarte Anlage der eigenen Farbe weitere Punkte, sprich, man kann regelrechte Ketten errichten, die sich mit jedem Zug lukrativ addieren, sodass man auf der Wertungsleiste sofort nach vorne springt. Allerdings muss man, wie gesagt, das Glück haben, die passende Energie oder Nahrung zu ziehen. Außerdem können einem die anderen Spieler natürlich einen Strich durch die Planung machen, wenn sie ihre Anlagen irgendwie dazwischen legen. Und sie können nicht nur durch eine Unterbrechung einer Kette indirekt kontern, sondern direkt durch die Rückeroberung einer bereits besetzten Burg. Also schaut irgendwann jeder ein wenig diebisch auf das, was der andere da gerade so macht und wo man was stibitzen könnte. Denn der Besitzer einer Burg wechselt je nachdem, wer die Mehrheit an Plättchen einer Farbe oder bei Gleichstand die Mehrheit an Nahrung und Energie rund um ihr Feld hat. Das erinnert ein wenig an das Prinzip der Dominanz aus Knizias kurzweiliger Legetaktik Quinn. Und da es in Rebirth um maximal 6 Felder um eine Burg herum geht, die manchmal ein spezielles Symbol verlangen, kann sich allzu langes Warten der Absicherung oder Eroberung auch rächen. Irgendwann sind sie nämlich alle besetzt und die Burg kann nicht mehr den Besitzer wechseln. Rein regeltechnisch interessant sind die Abwicklungen von Punkten und Mehrheiten, auch bei Siedlungen. Denn da zählt nicht die Mehrheit der Plättchen in ihnen, sondern die auf ihnen angezeigte Zahl an Häusern, die von 1 bis 4 reichen kann. So kann ein Viererplättchen also 2 Einerplättchen schlagen. Außerdem wird der späte Siedler quasi bestraft, denn er verliert Gleichstände. Die Kathedralen gehören hingegen allen Spielern. Sie werden sogar mit Miniaturgebäuden aller Farben gestapelt, bis jeder eine Missionskarte an einem Ort gezogen hat. Darauf kann als Bedingung zum Beispiel stehen, dass man am Ende bei einer bestimmten Burg oder Kathedrale die meisten Plättchen hat, irgendwo die längste Küstenlinie besitzt oder dass man 2 Anlagen aus mindestens 3 zusammenliegenden Energiesymbolen vorweisen kann. Auch diese Aufgaben verstärken natürlich den Wettbewerb an bestimmten Stellen der Karte. So entsteht eine motivierende Vielfalt möglicher Punktgewinne, die auf der Karte von Irland nochmal gesteigert wird. Dort entsteht nämlich ein regelrechter Wettlauf darum, wer welche Orte besetzt und Missionen erfüllt. Denn hier liegen 8 davon offen aus und nur derjenige, der zum Beispiel als erster 4 Felder zu einem Rundturm besetzt, bekommt die angezeigte Maximalpunktzahl von 8. Und besonders lukrativ sind die beiden Missionen, 3 bis 4 zusammenhängende Felder zwischen entweder einem Rundturm oder einer Burg auszulegen. Wer das als erster schafft, bekommt satte 12 Punkte. Damit nicht genug. Das kann man sogar noch auf 24 Punkte verdoppeln, falls man denn vorher in der Nachbarschaft 2 spezieller Rundtürme baut. Und wenn das gelingt, ist der Sieg oft nicht weit. Der Wettbewerb auf der grünen Insel wird ja laut Anleitung erst empfohlen, wenn man Schottland gespielt hat. Rein spielmechanisch bleibt es dort genauso simpel, aber man muss mehr gleichzeitige Möglichkeiten der Wertung beachten. Zumal die zunächst verdeckten irischen Rundtürme neben den Kathedralen und Burgen für eine weitere Ebene sorgen, denn je nach Symbol lösen sie etwas anderes aus. Man darf sich zum Beispiel 3 Plättchen ansehen, sodass man den nächsten Zug gut planen kann oder sofort einen Bonuszug ausführen. Hinzu kommt die oben bereits erwähnte und überaus starke Verdopplung einer Mission. Außerdem kann es dort 3 sofortige Punkte oder gar 13 am Stück geben, wenn man denn neben 3 Rundtürmen dieser Art gebaut hat. All das sorgt wiederum dafür, dass die anderen Spieler auch wesentlich aufmerksamer auslegen, etwas wegschnappen oder blockieren können, sei es in taktischer Absicht oder unfreiwillig. Und sobald alle ihr letztes Plättchen gelegt haben, ist das Spiel vorbei. Bei der finalen Abrechnung werden dann die Burgen sowie erfüllten Missionskarten addiert, sodass sich die bisherige Rangfolge überraschend ändern kann. Aber auch Irland spielt sich selbst mit 4 Leuten so zügig, dass man in einer Viertelstunde durch sein kann und mindestens eine Revanche gefordert wird. Oder 2. Beim ersten Spielen kamen wir auf 4 Partien am Stück. Fazit. Rebirth hat uns vor allem zu viert richtig Spaß gemacht. Und lasst euch von der fröhlich-friedlichen Utopie auf der Box nicht täuschen. Das ist ein sehr flotter Wettlauf um die besten Plätze von Schottland bis Irland, der eher für passiv-aggressive als nachhaltig harmonische Stimmung am Tisch sorgen kann. Zumindest, wenn man seinem Nachbarn mal wieder fette Punkte stibitzt. Insofern ist das fast ein ludonarrativer Bruch, um es mal zu übertreiben, zwischen der kurz angerissenen Solarpunk-Story mit ihrem Einklang der Natur und der legetaktischen Realität. Meist grübelt man still darüber, wo man sein Plättchen sinnvoll platzieren kann, aber man kann andere blockieren, kontern und so richtig ärgern. Der Reiz besteht in der Abwägung, wobei die effiziente Maximierung der Punktausbeute dominiert. Denn nicht die einfache Spielmechanik sorgt hier für Anspruch, übrigens wird Rebirth ab 8 Jahren empfohlen, sondern die Übersicht über das zu wahren, was einem letztlich am meisten Profit bringt. Sehr gut gefallen hat uns die Vielfalt an Möglichkeiten, die Überraschung sowie Spannung durch Missionen sowie der wirklich tolle Spielrhythmus. Denn meist wurde eine Revanche gefordert und selbst weniger leidenschaftliche Legetaktiker hatten ihren Spaß an Rebirth. Aus meiner Perspektive wäre es jedoch eher ein Kandidat für das Spiel des Jahres als für das Kennerspiel gewesen. Denn es ist zum Beispiel lange nicht so komplex und auch thematisch nicht so schön verzahnt wie etwa Endeavor, die Tiefsee, das diese Auszeichnung letztes Jahr gewann. Und für 2 Personen gibt es bessere Duelle am Tisch. Aber wie gesagt, kaum hat man ein Plättchen ausgelegt, kann man nicht mehr aufhören. Wir wurden jedenfalls richtig gut unterhalten und Rebirth ist so ein Kandidat, der in den nächsten Jahren öfter auf dem Tisch landen dürfte. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.